Gut, schon an. Ja, perfekt. Wow, also ich freue mich riesig, dass so viele da sind, dass wir diese Community-Time miteinander verbringen können heute. Hey, erstmal, also sensationell, was da schon an Kuchen alles da ist und an Verpflegung. Hammermäßig und auch hier drinnen, ja, wir haben schon Band, wir haben Technik, das funktioniert alles und das hat mit einem unserer Werte dieser Kirche zu tun, das Beste geben. Und hey, ich würde einfach bitten, gebt einfach mal einen Riesenapplaus allen, die heute irgendwas gemacht haben. Wow. Es begeistert mich. Es begeistert mich echt zu sehen, dass ihr euer Bestes gebt, dass ihr ja, mit Leidenschaft Kirche bauen wollt. Und das finde ich einfach Hammer. Eigentlich wollte ich heute nicht hier sein. Also eigentlich wäre es auch echt dran, nicht hier zu sein. Ich war mehr oder weniger krank die Woche, so erkältungstechnisch. Und ihr wisst, also Männer schnupfen, das ist echt gefährlich. Also schon brenzlig. Nein, im Ernst, ich leide nicht unter Männerschnupfen, aber trotzdem ging es mir einfach nicht gut. Ja, mein Level, in dem ich gerade lebe, das, was auf uns einfach so alles einstürmt, was wir zu tun haben, ist einfach viel zu viel. Und es gibt manchmal solche Phasen. Und da war dieser Sonntag heute geplant, dass wir die letzte Hochzeit des Jahres, die wir gestern hatten, dann heute nochmal chillig ausklingen lassen können. Der Friedpredigt in Reutlingen und ich hatte Pause. Warum bin ich trotzdem hier? Aus Leidenschaft. Weil ich brenne für Kirche, für diese Kirche. Mein Herz brennt für Kirche. Mein Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus erleben, dass wir Jesus erleben und dass wir eine Gemeinschaft haben, ja, in der wir aufblühen. Und deshalb sind wir hier, sind wir beide hier. Meine Frau hat heute Morgen noch gesagt, also sie kommt heute nicht mit. Sie ist trotzdem da. Und ja, sie ist da, weil sie die gleiche Leidenschaft hat, weil sie das teilt. Uns ist es so mega wichtig, dass wir hier in Balingen nochmal so über diese Grundsteine reden, unserer Kirche. Kirche bauen tut Jesus. Er ist der Chef, er ist der Architekt, er ist derjenige, der Kirche sich ausgedacht hat, der den Plan für Kirche hat. Er ist derjenige auch, der weiß, wo es hingeht. Und doch sind wir Beteiligte. Und doch sind wir diejenigen, die auch einen Auftrag haben, die einen Teil haben, die einen Part haben. Jesus hätte ohne uns gekonnt, wahrscheinlich besser. Und er hat sich entschieden, er macht es nicht ohne uns, er macht es mit uns. Und ich denke, da hat er sich was bei gedacht, dass das so ist. Uns ist nochmal wichtig, einfach, dass wir auch als Church hier in Balingen verstehen, hey, warum in Balingen ICF Balingen? Kirche kann man so unterschiedlich leben. Das kann man so unterschiedlich auffassen, so unterschiedlich umsetzen. Und es geht nicht um das richtig und falsch. Ich meine, ich möchte das jetzt auch nicht einfach fromm wegwischen. Ja, man kann auch in Kirche Richtiges und Falsches tun. Das meine ich damit nicht. Es geht aber nicht darum zu bewerten, welche Form der Kirche ist jetzt die richtige, welche ist die falsche. Welche macht es besser, welche schlechter und so. Ich denke immer, das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Das Krasse ist, der Leo hat uns mal ein Teaching gegeben, das mich unheimlich berührt hat. Ja, es ging da einfach auch um verschiedene Konfrontationen, die wir hatten, verschiedene Gedanken, die wir hatten über Kirche. Und er hat irgendwann mal so ganz lapidar gesagt, hey, warum wollen wir immer den Job des Teufels machen? In der Bibel heißt der Teufel der Ankläger, derjenige, der sagt, was richtig und falsch ist. Derjenige, der vor Gott tritt und sagt, das habt ihr aber alles scheiße gemacht und du bist falsch und überhaupt. Das ist irgendwie sein Job. Und das Krasse ist, es gibt sogar eine Bibelstelle, wo es heißt, noch nicht einmal die Engel erdreisten sich, über ihn das Urteil zu sprechen. Das macht Gott selber. Aber wir sollten auch nicht seinen Job übernehmen. Es ist nicht an uns zu bestimmen, was ist jetzt das Richtige und die Kirche macht es besser als die und anders, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir glauben, dass es sehr wohl einen guten Grund gibt, warum es unterschiedliche Kirchen gibt. Wir glauben, dass es einen Grund gibt, warum Kirchen unterschiedlich ticken. Denn Menschen sind unterschiedlich. Und damit unterschiedliche Menschen alle miteinander einen Zugang zu demselben Gott finden können, gibt es unterschiedliche Kirchen. Da gibt es unterschiedlichen Style, da gibt es verschiedene Spielregeln, die Kirchen anders definieren. Und da gibt es natürlich krasse Diskussionen, was die Spielregeln angeht. Ist das jetzt theologisch richtig, ist das falsch? Und das ist so ein Punkt, wo wir im ICF für uns definiert haben, wir wollen darüber nicht streiten. Aber wir haben für uns Spielregeln. Wir haben sie definiert für uns als Gemeinschaft, die bei uns gelten sollen. Und das ist nicht der Punkt, wir wollen mit anderen streiten, was ist die richtige Regel. Das ist, sondern wir wollen sagen, wie wollen wir Kirche verstehen, wie wollen wir Kirche leben. Und deshalb haben wir diese Woche auch mit Rainer und Helga zusammen überlegt, wie wollen wir die nächsten Wochen und Monate gestalten. Wie wollen wir diese Zeiten, diese Teamzeiten miteinander erleben und was wollen wir tun? Und Gott hat uns diese Woche in München nochmal so klar und deutlich aufs Herz gelegt, wir wollen wirklich die Basics nochmal miteinander anschauen. Und ich finde das so krass, weil das hatten wir bisher einfach noch nicht in der Vergangenheit. Wir haben das so mega cool plakativ. Wisst ihr, das Krasse ist, wenn ihr euch mal mit der evangelischen Landeskirche oder deren Ursprung der katholischen Kirche beschäftigt, dort gibt es einen Katechismus. Und der ist in der evangelischen Kirche ziemlich lang, der ist in der katholischen Kirche noch viel, viel länger. Das ist ein richtig fettes Buch, das beschreibt, wie ist die Kirche, was will sie, wie tickt sie, was macht sie alles, das kannst du dein Leben lang studieren und irgendwie bist du immer noch nicht mit durch. ICF hat das irgendwie kompakt. Und warum haben wir das kompakt? Weil das eine Gabe vom Leo ist. Ich glaube, Gott hat Leo eine ganz spezielle Gabe gegeben. Er kann sehr komplexe Dinge sehr knapp formulieren. Und ich finde es unglaublich manchmal, was dieser Mann für Formulierungen bringt, die auf den ersten Moment sehr flach kommen. Und wenn du dich darauf einlässt, wenn du darüber nachdenkst, auf einmal die Tiefe spürst und du merkst, hey, das ist nicht einfach, nicht flapsig so, sondern da steckt Gott dahinter. Das ist eine Gabe, komplizierte Dinge einfach zu machen. Und wir wollen die nächsten Wochen und Monaten mit uns unseren Heartbeat anschauen. Den Herzschlag dieser Kirche. Und es geht uns nicht um die Diskussion, was ist richtig und falsch, sondern wir glauben, es ist einfach wichtig und es ist dran und es ist fair, dir zu sagen, was kannst du, was darfst du in dieser Kirche erwarten und was darfst du hier nicht erwarten? Das ist eine Frage der Fairness, zu sagen, wie wollen wir Kirche verstehen? Und dann kannst du sagen, wow, krass, das finde ich auch so. Oder du kannst doch sagen, nee, das finde ich nicht so. Aber als Grundlage solltest du schon wissen, naja, um was geht es Ihnen denn? Und deshalb haben wir uns entschieden, wir machen das. Und ihr werdet merken, wir werden das sehr ausführlich tun. Wir werden die Teile des Heartbeats manchmal sogar in mehreren Sonntagen anschauen, weil es tief geht, weil es nicht oberflächlich ist. Und wir beginnen heute mit unserem Ziel. Und ihr werdet merken, manchmal ist es wirklich krass, in einzelnen Worten steckt wahnsinnig viel. Ja, und ihr könnt es mitlesen oder auch nicht, ich lese es vor. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist das Ziel dieser Kirche. Und das Spannende ist schon mal, es beginnt als Kirche. Sind wir Hasenzüchter? Nein. Sind wir ein Fußballverein? Nein. Als Kirche ist das unser Anspruch. Hey, und das ist ein steiles Wort. Und was sind wir als ICF Movement schon dafür angegangen worden? Wieso nennt ihr euch Kirche? Da gibt es die Links, also es gibt immer links und rechts, ja? Das ist irgendwie im Leben ist das so. Da gibt es die eine Seite, die sagt, hey, ihr nennt euch Kirche. Kirche ist was Seriöses, Kirche ist was Altes, Kirche hat Tradition. Kirche ist sowas Großes, das solltet ihr euch als ein ganz, ganz junger Krümelhaufen nicht erdreisten, dieses Wort zu benutzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die sagt, hey, Kirche, das ist so altbacken, das ist so belastet, das Wort. Da steckt so viel und schwingt so viel Negatives auch mit. Wollt ihr euch das wirklich antun als junge Bewegung? Das ist ein Statement, das wir hier abgeben. Als Kirche. Wir halten fest daran und wir glauben daran, dass wir Kirche sind. Weil wir glauben, dass Jesus Christus seine Kirche gegründet hat und seine Kirche zum Schluss führen wird. Und wir können noch ganz, ganz viele Worte kreieren auf dieser Welt. Und wir im ICF sind ja stark da drin. Die müssen englisch sein, die müssen cool sein, die müssen irgendwie hip rüberkommen und so. Wir können noch so viele Worte kreieren, es wird Kirche bleiben. Es ist der Leib Christi. Es ist seine Kirche, die er gegründet hat, die er ins Leben gerufen hat und die er irgendwann, wie, das ist ein Bild, ja, wie eine Braut zu sich nehmen wird. Und ihr alle wisst, wir wissen es, von dieser einen Braut, da sind wir noch sehr weit entfernt. Sehr weit. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft. Nicht, wir hätten gerne, wir würden uns wünschen, dass Konjunktiv es eine Leidenschaft hier wäre, sondern es ist ein Statement, es ist unsere Leidenschaft. Leidenschaft ist ein Wort, das hat das Wort Leid mit drinnen und Schaffen mit drinnen. Du leidest unter etwas und du beginnst aktiv zu werden. Es ist unsere Leidenschaft. Wir als Kirche leiden unter einem Zustand. Und weil wir darunter leiden, werden wir aktiv. Ja, unter was leiden wir? Wir leiden darunter, dass Menschen Jesus nicht kennen. Wir leiden ganz im Speziellen hier in Deutschland darunter, dass es Abertausende von Menschen gibt, auf Deutschland Millionen Menschen, die Jesus ablehnen, ohne ihn zu kennen. Das ist schon crazy. Leute sagen, an Gott glaube ich nicht, sie kennen ihn gar nicht. Wisst ihr, das ist was anderes, wenn ich sage, Helga, wir sind fertig miteinander. Ich habe sie kennengelernt. Und wenn ich heute sagen würde, wir sind fertig miteinander, dann steckt etwas dahinter. Dann wäre das immer noch schräg, aber dann könnte ich wenigstens sagen, ja, ich habe sie kennengelernt und es gibt irgendwelche Gründe. Und es gibt natürlich Menschen, die Gott kennengelernt haben und aus Gründen ihn ablehnen. Aber die allermeisten Menschen in Deutschland lehnen Gott ab, ohne ihn zu kennen. Und darunter leiden wir. Das macht was mit unserem Herz. Also unsere Leidenschaft ist, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Warum haben wir das umformuliert? Vielleicht erinnert ihr euch, das Ziel hatten wir schon mal anders formuliert. Wir helfen Menschen in einer Beziehung mit Jesus Christus. Das Ziel heißt auch nicht, wir helfen Menschen, Jesus kennenzulernen. Wir glauben, das reicht nicht. Jesus war auf dieser Welt. Jesus hat gelebt. Jesus ist rumgegangen. Er hat mit vielen Menschen gesprochen. Viele Menschen haben ihn kennengelernt und sind an ihm vorbeigegangen. Ich glaube, unser Auftrag als Nachfolger Jesu ist es nicht nur, dass Menschen Jesus kennenlernen. Jesus will mehr von uns. Jesu Auftrag an uns ist, dass Menschen ihm ähnlicher werden. Dass Menschen in ihrem Leben einen Veränderungsprozess durchlaufen. Dass in diesem Leben etwas geschieht. Du kannst megamäßige Evangelisationsveranstaltungen machen mit zigtausenden von Menschen. Und dort werden Menschen aufstehen und sie werden die Hand heben, sie werden sich für Jesus entscheiden und sie werden gerettet sein. Möglicherweise werden sie auch im Himmel sein, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber Jesus sagt, hey, that's not all. Das war nicht der Auftrag an euch. Der Auftrag ist, dass diese Menschen mir ähnlicher werden. Und das ist unsere Leidenschaft als Kirche. Wir wollen, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und das ist ein steiler Anspruch. Ich kann jetzt für niemanden von euch sprechen. Ich kann nur für mich reden. Wow, ich habe noch viel zu tun. Heute Morgen habe ich einen ziemlich geilen Satz gelesen. Wir müssen als Menschen verändert werden. Das war der Einstiegssatz. So. Danach kam ein Post im Facebook. Du kannst nicht so, wie du bist, in den Himmel kommen. Warum nicht? Weil dann der Himmel genauso scheiße wäre wie die Erde. Buh. Das ist hart, gell? Das schon. Aber ich glaube, da ist was dran. Nicht wir machen das. Bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht um krampfhaftes irgendwas tun. Es geht darum, dass wir in einem Veränderungsprozess mit Jesus leben. Und bevor du und ich den Himmel betreten werden, werden wir verändert sein. Wir werden anders sein, denn sonst wird der Himmel die Erde sein. Es wird ein Veränderungsprozess stattfinden, übrigens mit beidem. Die ganze Erde wird diesen Prozess durchlaufen, dann wird der Himmel auf der Erde sein. Aber dazu braucht es noch einiges. Furchtlos leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beschreibe dir jetzt einfach nur mal mein Leben. Ich gehe in den Lidl einkaufen. Jetzt kann man diskutieren, ob Lidl gut ist, um das geht es mir nicht. Ich gehe in den Lidl einkaufen. Und da steht vor mir ein Mensch, der sichtbar, der hat irgendwelche Krücken, der hat irgendein Problem, er läuft schwierig. Was tust du? Ja, bleib mal bei mir. Was tue ich? Gar nichts. Überhaupt nichts. Wenn es ganz dumm kommt, rege ich mich über ihn auf, laufe drumherum, weil er mir die Zeit irgendwie stiehlt oder mir im Weg ist oder so. Ich mache überhaupt gar nichts. Sollte ich mal einen mega frommen Tag haben, das kommt bei mir vor, dann gehe ich im Geiste her hinter diesem Mann und bete, boah, dass ihm doch geholfen wird. Wisst ihr was? Das ist nicht das, was Jesus von uns möchte. Ein furchtloses Leben geht zu diesem Mann, fragt ihm, hey, du hast Schmerzen? Darf ich für dich beten? Dein Knie, darf ich dir die Hand auflegen? Ob dann was passiert, das ist Gottes Sache, das ist nicht unser Job. Unser Job, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, werden wir irgendwann zu diesen Menschen gehen und fragen, darf ich für dich beten? Denn das ist das Vorbild, das Jesus mir gibt. Aber mein Problem ist, ich lebe nicht furchtlos. Ich lebe noch mit ziemlich viel Furcht. Was wird dieser Mensch denken? Was wird er sagen? Was wird passieren? Und wenn ich dem Hoffnung mache und dann passiert nichts, ist er dann möglicherweise sauer auf mich? Gut, das könnte ich verkraften. Ist er dann sauer auf Gott? Ist dann seine Beziehung zu Gott noch mehr gestört als vorher schon? All solche Dinge wandern durch meinen Kopf. Und wenn wir ehrlich sind, diese Furcht, die bringe ich mit in die Kirche. Ich bin hier kein anderer als draußen auch. Manchmal traue ich mich ein bisschen mehr als draußen. Wenn dann nach einer Predigt einer zu mir kommt, sagt, hat Schmerzen und betest du für mich, dann traue ich mich einen Schritt weiter zu gehen. Weil dieser Kontext, dieser Rahmen Kirche mir Mut macht. Da bin ich schon ein kleines Schrittchen weiter, dass ich sage, hey ja, in dem Kontext hier könnte ich mich vielleicht trauen. Weil wenn so viel zusammen sind, dann ist ja irgendwie auch der Geist stärker als draußen im Lidl und so. Und dann, ja, und dann alles irgendwie Quatsch, das wissen wir, aber in meinem Kopf ist es trotzdem. Und da bin ich ehrlich drin. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Wandlung. Wir brauchen es, dass Gott in uns etwas in Gang setzt und mit uns arbeitet. Und Kirche ist das Lernfeld. Kirche ist das Übungsfeld. Hier können wir uns mal ausprobieren. Was wäre denn, stellt es euch nur mal vor, wir wären wirklich furchtlos. Was wäre, wenn in unseren Gottesdiensten Menschen humpelnd reinkommen und wir warten nicht drauf, dass der Prediger einen sensationellen geistlichen Moment kreiert, wo er eventuell Heilung ausspricht. Was wäre, wenn du und ich und wir als Besucher aufeinander zugehen und sagen, du, darf ich beten für dich? Jetzt? Nicht morgen, nicht übermorgen, hier, jetzt? Wir sehnen uns so sehr nach Holy Moments. Wir sehnen uns so sehr danach, den Geist zu erleben, aber sind wir auch bereit, den Teil dazu zu tun, der an uns liegt? Es ist unser Ziel als Kirche, es ist unsere Leidenschaft, dass wir verändert werden, dass wir furchtloser werden. Gelingt uns das? Ein bisschen. Wisst ihr, wir im Leitungsteam, wir sitzen mindestens einmal im Jahr, dazu haben wir uns verpflichtet, sitzen wir zusammen und machen uns Gedanken, was ist geschehen? Ist das, was wir tun, nur Programm? Oder ist das, was wir tun, auch etwas, was die Menschen wirklich verändert? Gab es Menschen in unserer Kirche, die im vergangenen Jahr furchtloser geworden sind? Gab es Menschen, bei denen Leidenschaft zugenommen hat? Gab es Menschen, die ihr Umfeld positiv verändert haben? Und wenn wir da nichts finden, hey, dann sind alle Alarmglocken an. Aber es ist noch nie passiert, dass wir nichts finden. Aber es passiert jedes Jahr, dass wir damit nicht zufrieden sind. Und das ist gut so. Wir fragen uns ständig, was müssen wir tun, dass wir da weiterkommen? Was müssen wir tun, dass Menschen verändert werden? Wir haben die Sehnsucht, als Kirche zu wachsen, weil wir glauben, dass es das Natürlichste der Welt ist. Wachstum ist einfach was ganz Natürliches. Und ich glaube, dass Gott jede Kirche veranlagt hat, zu wachsen. Ich glaube, das ist das Normalste überhaupt. Aber es geht nicht um Zahlen. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, ob 300 da waren, ob 500 da waren, ob 20 da waren. Am Ende des Tages zählt die Frage, hey, ist heute einer leidenschaftlicher geworden? Ist heute einer furchtloser geworden? Ist heute einer mehr bereit, rauszugehen und sein Umfeld zu verändern? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Das sind die Fragen, die uns quälen. Wisst ihr, und jetzt haben wir ja verschiedene Settings. Das finde ich auch das Spannende an Multisite-Kirche. Heute parallel hierzu läuft ja eine Celebration in Reutlingen. Da sind viel mehr Leute da. Und es gibt manchmal so Momente, da fühlt es sich einfach auch geiler an. Seien wir da auch ehrlich. Das ist doch cool, wenn großer Raum, viele Leute, fühlt sich auch super an. Für mich hat das mit den vielen Leuten manchmal auch einen ganz großen Nachteil. Wenn viele Leute im Raum sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott heute zum anderen spricht, extrem groß. Du kannst dich zurücklehnen und kannst sagen, oh, ich glaube, die Message, die ist heute voll für den Reinhold. Ich kann mir so ganz viele Beispiele vorstellen, wo das so richtig in sein Leben reinspricht. Und je mehr Leute da sind und je mehr du sie kennst, umso größer ist die Gefahr, genau auf diese Sache einzugehen. Wenn du kleiner bist, hilft dir das ein klein bisschen. Es schützt dich auch nicht, aber es hilft dir. Du realisierst vielleicht eher, oh, stopp mal, vielleicht ist die Message für mich heute. Vielleicht meint Gott gerade mich. Und wisst ihr, das Krasse ist, als ich entschieden habe, ich komme hierher, habe ich gesagt, Gott, ich mache das. Ich glaube, es ist gut, ich glaube, es ist wichtig, ich werde hierher kommen, aber ich werde mich nicht vorbereiten. Und wer mich kennt, für mich ist das krass, ja, ich bin immer vorbereitet. Ich habe gesagt, ich werde mich nicht vorbereiten, ich möchte einfach nur hören, was ist dran, was ist die Message an uns. Wir waren in München auf dem Deutschland-Movement-Tag. Und der Tobi hat viel erzählt, er hat viel berichtet so, und es war eine Message dabei, die hat mich zutiefst berührt, weil ich sie so extrem gut nachvollziehen konnte. Es gibt immer wieder Leute, das passiert uns jetzt als Pastoren ganz besonders, aber vielleicht passiert es dir in deinem Umfeld genauso. Es gibt immer wieder Leute, die stellen dich in Frage. Ja, was tust du eigentlich? Wenn ihr euch mal meinen Kalender anschaut aus den letzten 4 Wochen, da gibt es extrem viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ey Mike, sorry about, aber du kannst echt nicht normal sein. Das, was du da gerade so an Programm abspulst, das ist too much. Kann man jetzt aus psychologischer Sicht auch voll unterstreichen, sagen, ja, das stimmt. So. Die Leute gehen aber einen Schritt weiter und sagen, die uns wirklich kennen und unseren Alltag auch sehen, die sagen, hey, das ist wirklich crazy. Ihr lebt das ja tatsächlich immer. Immer, immer. Wir haben gerade eine Austauschschülerin, die spricht nur Französisch. Weiß ich nicht, wieso man Austausch macht, aber ich spreche kein Wort Französisch. Aber ich würde wirklich gerne wissen, was sie über uns denkt. Spannend. Ich weiß eines, sie hat Momente, wo sie denkt, die sind nicht normal. Und der Tobi hat berichtet aus seinem Leben, wo ihn Leute konfrontiert haben mit der Aussage, du bist nicht normal. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, ich tappe immer wieder in die gleiche Falle und ich habe mich voll erwischt gefühlt. Die Frage in unserem Leben ist, wer definiert dein und mein Normal? Wer definiert das? Was ist normal? Und wisst ihr, was für ein Bullshit das ist, wenn wir diesen Maßstab gegenseitig aneinander ansetzen? Wäre mein Leben für dich gerade normal? Wäre dein Leben für mich normal? Wenn wir das als Maßstab ansetzen, werden wir immer in irgendeiner Form schräg rausgehen. Entweder stolz oder deprimiert. Wir werden immer irgendwie schräg sein. Was ist der Maßstab? Was ist der Maßstab von Leidenschaft? Was ist der Maßstab von Furchtlosigkeit? Und hier lade ich dich einfach ein, eine Entscheidung zu treffen. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun, das ist eine Entscheidung. Ich habe es schon vor langer Zeit und diese Woche noch einmal neu gemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen, mein Maßstab soll Jesus Christus sein. Niemand anders. Niemand anders. Und das ist wirklich tief. An der Stelle, es ist noch nicht mal meine Frau der Maßstab dafür. Der Maßstab für das, was normal ist, soll für mich Jesus Christus sein. Und wenn ich mich frage, hey, ist das noch normal, was ich im Leben tue? Dann möchte ich die Bibel aufschlagen und suchen. Und wisst ihr, wir kriegen manchmal echt überraschende Antworten. Antworten, die uns nicht gefallen. Da kriegt ein Mensch, ich bleibe jetzt bei mir, das ist einfach fairer, ja, weil über mich kann ich reden. Da kriegt ein Mensch wie ich, der Vollgas lebt, der das mit voller Leidenschaft tut, kriegt da eine Bibelstelle vor Augen gesetzt, wo er erfährt, Jesus zog sich einfach zurück. Er ließ alle anderen stehen. Alle. Aber Jesus, deine Mama und Brüder und Schwestern. Sorry about. Jetzt ist der Vater und ich und sonst nichts. Und das sind Bibelstellen, die mir Gott manchmal vor die Nase halten muss. Vielleicht sind das bei dir aber ganz andere Stellen. Vielleicht sind das auch Stellen, wo dir Gott mal richtig in den Hintern tritt. Und sagt, hey, ich möchte, dass du rauskommst aus deiner Komfortzone. Ich möchte nicht, dass du einmal in der Woche eine Stunde für deine Kirche da bist. Ich fordere dich heraus, all in zu gehen. Es gibt Bibelstellen, die sind mega unangenehm. Der Benny Schumacher, der ist bei uns zuständig für die Startups, für die neuen ICFs. Und wer den Benny kennt, da bist du manchmal gefühlsmäßig ein bisschen hin und her gerissen. Er ist ein sehr guter Kommunikator, er gibt Vollgas und er ist wenig diplomatisch manchmal. Also er haut es einfach raus, wie er es gerade so denkt. Ja? Und es ging um solche Bibelstellen. Und er sagte, wisst ihr Leute, es gibt Bibelstellen, die musst du verstehen. Zehnten geben muss man nicht verstehen, das muss man einfach machen. Ich dachte, ouch, oh, ey, das kannst du so aber in deiner Kirche jetzt nicht bringen. Und im selben Moment habe ich gedacht, hey, stopp mal. Wenn Jesus der Maßstab unserer Leidenschaft ist, dann wird Jesus dir solche Sätze auch mal um die Ohren hauen. Dann braucht es manchmal einen furchtlosen Benny Schumacher, der dir das einfach mal so eben um die Ohren haut. Manchmal ist Gott ganz diplomatisch und ganz vorsichtig und manchmal einfach ganz klar und deutlich und sagt dir, was er von dir möchte. Aber das Entscheidende ist an dich die Frage, wie nah bist du überhaupt dran an ihm? Kannst du das überhaupt hören, was er zu dir sagt? Hast du diesen Draht zu Gott, diese Verbindung? Nimmst du in deinem Leben die Stimme des Heiligen Geistes wahr? Oder ist das für dich alles spooky? Das macht der Pfarrer? Das macht der Charismatiker? Das macht irgendwer? Wie stehst du dazu? Ich glaube, der Punkt, dass wir diesen Heartbeat verstehen, ist die Beziehung zu Gott, ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Zu sagen, hey, erklärst du mir das? Erklärst du mir das, was das für mich heißt? Jetzt nicht für den Nachbarn, nicht für Rainer und Helga, sondern für mich. Was heißt es, Jesus, dass du der Maßstab für Leidenschaft bist? Was heißt es, in meinem Leben furchtloser zu werden? Ich möchte dich jetzt einladen, dass wir eine Zeit haben. Rainer wird einfach Keyboard spielen, der weiß noch nicht was, aber ihm wird was einfallen. Dass wir einfach jetzt eine Zeit haben, in der wir mal einfach so in uns reinhören. Vielleicht ist es dieses Hören auf Gott für dich was völlig spooky-mäßiges. Vielleicht hast du da ganz wenig Erfahrung mit. Vielleicht hast du aber mega viel Erfahrung damit. Ich weiß ja nicht, wie du da stehst. Aber lass uns doch jetzt einen Moment einfach mal Zeit nehmen, Gott Raum geben und sprechen. Und vielleicht führt er dir irgendetwas vor Augen. Und wenn du gar nicht weißt, wie damit umgehen, dann komm nachher auf uns zu. In diesem Raum gibt es genug Menschen, die Erfahrung mit Gott haben. Lasst uns da Austausch haben. Sag, hey, ich habe ein Bild gesehen, ich habe irgendein Bibelvers, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwas gehört. Ist das von Gott oder nicht? Dann lasst uns drüber reden. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns nochmal ganz neu und ganz fresh berührst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns als Kirche eine Leidenschaft schenkst. Herr, und das beginnt mit Leiden. Ich bitte dich, dass du uns jetzt zusprichst, was du in unserem Leben bewegen möchtest. Heiliger Geist, ich bitte, dass du sprichst und uns Dinge vor Augen führst, wo du Leidenschaft erzeugen möchtest, wo du Schritte für uns gehen möchtest, mit uns gehen möchtest, wo es darum geht, Ruhe zu bekommen oder auch Vollgas zu geben. Wir wollen es dir hinhalten. Ich habe einfach so das Gefühl, dass Gott uns für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen ein Kapitel in der Bibel aufs Herz legt. Für dich ganz persönlich, für deine Small Group, für uns als Church. Und das ist das Kapitel Römer 8. Und Römer 8 beginnt mit der Aussage, dass für die, die in Christus sind, keine Verdammnis mehr ist. Das ist der Einstieg in dieses Kapitel. Und ich glaube, dass Gott das heute ganz speziell über uns stellen möchte. Für die, die in Christus sind, ist keine Verdammnis mehr. Und dann schreibt er weiter in diesem Kapitel einfach über die verschiedenen Auswirkungen und was das nun mit uns macht. Und das spitzt sich zu bis hin Römer 8, 29, wo es dann genau um diese Ähnlichkeit mit Jesus geht. Denn die, die berufen sind, sind dazu berufen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Hey, das ist kein nice to have. Das ist nicht irgendwie so, boah, ja, das machen wir auch noch in unserer Kirche. Das ist unsere Berufung als Kinder Gottes. Wir sind dazu berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus, und ich spreche in deinem Namen Freiheit aus über uns, wo wir Angst haben, dass wir dem nicht gerecht werden können. Wo wir Angst haben, was das irgendwie bedeuten könnte für uns. Wo wir Angst haben, dass du uns unsere Freiheit einschränken könntest oder berauben könntest. Jesus, in deinem Namen spreche ich Freiheit über uns aus. Wir sind berufen, dir ähnlicher zu werden. Und wir brauchen dazu nicht die eigene Kraft, wir brauchen nicht unsere Anstrengung, wir brauchen da nicht irgendwie ein Burnout in dem Versuch, irgendwie dich nachzuahmen. Heiliger Geist, es ist deine Kraft, die es in uns bewirken wird. Es ist deine Kraft, die diese Veränderung in uns schafft. Ich danke dir für diese Freiheit. Jesus, wir sind dazu berufen, dir ähnlich zu werden. Und der Tag wird kommen, an dem du vollendest. An dem wir deinem Bild folgen werden. An dem wir so sind wie du. Danke dafür.